herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Angefangen hat alles mal mit einem Kinderzirkus. Von da an ging's bergauf. Wie gut sie ist. Das hat sich schnell bis nach Hollywood rumgesprochen. Trotzdem war ihr die Schauspielerei allein irgendwann nicht Herausforderung genug. Und deshalb macht sie seit Jahren alles selbst. Drehbuch, Regie und Hauptrolle. Morgen kommt ihr neuester Coup ins Kino. Und der ist noch wunderschöner als alles davor. Caroline Herfurth zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen.
Hallo. Caroline.
Wir haben gerade kurz darüber gesprochen. Dein letzter Besuch auf diesem roten Sofa ist genau 21 Jahre her. Ich begreife gar nicht, warum so lange. Aber du bist doch wahrscheinlich auch ein bisschen neugierig, wie das damals, wie du damals so warst.
Ne? Unbedingt, ja. Ich bin sehr neugierig. Muss genau. Verstehen.
Das gucken wir uns jetzt auch mal an.
Caroline, Sie sind jetzt ja 20 Jahre alt, haben gerade Abi gemacht in Berlin. Das ist ja so ein Alter, wo Entscheidungen anstehen, so Weichen für die Zukunft gestellt werden. Wissen Sie schon, was Sie machen wollen? Wollen Sie Profi-Schauspielerin werden?
So ganz sicher bin ich mir dann noch nicht. Ich werde auf alle Fälle erstmal die Ausbildung beginnen in Berlin.
Also die Schauspielausbildung?
Genau. Da sozusagen, ich würde wahnsinnig gerne mal ins Theater gehen, Theaterluft schnuppern. So. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz andere Arbeit als Film.
Gibt es denn da was Konkretes, wo Sie dran denken, wo Sie sagen, ach, dazu hätte ich eigentlich auch Lust?
Wahnsinnig viel. Ich habe wahnsinnig viele Interessenbereiche, ich finde unheimlich viel spannend. Ich würde Regie gerne führen, ich würde gerne Drehbücher schreiben, ich würde gerne...
Aber alles in dem Bereich?
Also nee, gar nicht mal. Ich würde vielleicht auch, was weiß ich, Russischlehrerin werden.
Aha, okay. Ist das nicht süß?
Ja, sehr lustig.
Ja, vor allen Dingen, weil du
ich weiß jetzt aber, warum ich es nicht mehr weiß. Ich glaube, ich war einfach so aufgeregt, dass sich nichts gespeichert hat.
Aber ich meine, das hast du da schon, da warst du nicht mal fertig mit der Schauspielausbildung. Hast du schon gesagt?
Ja, hab ich angefangen. Es war also, davor.
Davor sogar. Mhm. Da hast du schon gesagt, Drehbücher schreiben, Regie führen.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass mir das schon im Kopf rumgeschwirrt ist.
Ja. Ja. Und wie hast du das dann, das hat ja dann noch eine ganze Weile gedauert, wie hast du das dann ganz gezielt angesteuert oder ergab sich das?
Tatsächlich nicht, es ergab sich. Und zwar aus einer Schnapsidee mit Freunden. Eine meiner engsten Freundinnen hat mich gefragt, ob ich ihr beim Schauspielvideo helfe. Und das hat uns so einen Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, ja klar, mache ich Regie. So einen Spaß gemacht, habe ich gedacht, komm, ich lade jetzt mal noch ein paar Freunde von mir aus der Schauspielschule ein. Ich schreibe mal so eine kleine Geschichte und dann... hat man natürlich Kontakte in die Filmwelt und dann hat sich das so entwickelt. Plötzlich hatte ich dann 15-Mann-Team und 7 Drehtage und dann haben wir einen kleinen Kurzfilm gemacht und dann lief der in Hof und darüber wurde berichtet im Spiegel und in der Süddeutschen und Willi Geike von Warner Brothers hat dann tatsächlich gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, lange Regie zu machen und das habe ich dann auch gemacht.
Toll, also dann hast du gemerkt, dass du das einfach auch kannst und dass sich das super ergänzt. Das mit der Russischlehrerin hast du erstmal hinten angestellt.
Das habe ich erstmal hinten angestellt. Ich finde es eine wunderschöne Sprache, die ich auch nicht mehr wirklich kann. Aber ich war ja frisch aus der Schule raus und habe gerade Abi gemacht mit Russisch. Deswegen war das wahrscheinlich noch sehr präsent.
Wie schön, wenn man solche Zeitzeugnisse im Archiv hat. Ne? Dann kann man das in so einer Sendung mal rausholen. Die wunderbare Caroline Herfurth ist zu Gast auf dem roten Sofa. Bevor wir reden, stellt Maike Krämer sie Ihnen vor.
Hallo. Sie strahlt in jeder Hinsicht. Als Schauspielerin und Regisseurin. Caroline Herfurth. Sie und ihre Filme sind preisgekrönt und echte Publikumslieblinge. Ihre Wandlungsfähigkeit stellt sie hier eindrucksvoll unter Beweis.
Und wie alt ist sie überhaupt?
127 Jahre, 2 Monate und 22 Tage.
Als die kleine Hexe, genauso wie als überkorrekte Lehrerin im Kinohit Fuck You Goethe.
Wegen dem Lehrerplan. Können wir uns noch mal treffen?
Wegen des Lehrplans?
Ja, hab ich doch gesagt.
Aber noch mal zurück. Ihren Durchbruch hat sie bereits mit 16 in der Teenie-Komödie Mädchen, Mädchen. Erst danach geht sie auf die Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. International bekannt und gefeiert als Mirabellenmädchen in Das Parfüm.
Ein bisschen unwirklich, um ehrlich zu sein.
In Wirklichkeit ist sie Geschichtenerzählerin von weiblichen Geschichten, die ihr auf der großen Leinwand fehlen.
Ich will wirklich nicht die Stimmung versauen, aber es wird ein bisschen ernster.
Muttersein ist Schwerstarbeit, okay? Wir werden nur nicht bezahlt.
Vom roten Teppich aufs rote Sofa, Caroline Herfurth.
Seit 21 Jahren, endlich mal wieder auf dem roten Sofa. Caroline, morgen kommt ja dein neuer Film, Wunderschöner, ins Kino. Du hast mir eben gesagt, es ist noch gar nicht lange her, dass du den überhaupt fertiggestellt hast. Wie lange?
2,5 Wochen jetzt, ja.
Vor zweieinhalb
Wochen saß ich noch in der Mischung, genau.
Hat man überhaupt schon so eine emotionale Distanz zu dem Werk?
Überhaupt gar nicht. Also tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich merke nur langsam, ah, okay, ich habe es geschafft. Er geht jetzt raus in die Welt. Ich kann nichts mehr tun, das ist ein Vorteil. Und also weil sonst würde ich, glaube ich, ewig weitermachen. Und ja, und jetzt wird sich zeigen, wie er durch die Welt geht.
Jetzt ist das Baby da. Ich habe schon gesehen, sehr, sehr schön. Schön, wunderschöner heißt er ja. Davor der Film ist einfach mal was Schönes. Davor wunderschön, das ist jetzt die Fortsetzung. Mhm. Das Wort schön, hat das eine besondere Bedeutung in dieser gerade nicht so schönen Welt? Oder warum kommt das immer wieder vor?
Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Es hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Es war kein Plan. Ich hatte auch erst mal gar keinen Plan, einen zweiten Teil zu machen von Wunderschön. Also hatte ich gar nicht vor, weil ich dachte, wir haben eigentlich schon alles auserzählt. Und dann haben wir gemerkt, nee, da gibt es noch eine Menge zu erzählen. Das ist ein sehr weites Feld, wenn man das Thema noch ein bisschen weiter untersucht. Es war ganz spannend. Genau, aber tatsächlich hat sich das, war das Zufall.
Es kommen ja so ein paar Schauspieler häufiger in deinen Filmen vor. Und jetzt in der Fortsetzung von Wunderschön natürlich Emilia Schüle, Nora Tschirner, Friedrich Mücke. Wie wichtig ist das für dich, dass du auch so ein paar Vertraute in deiner Crew um dich hast bei so einem Film?
Also für mich ist tatsächlich das Wichtigste überhaupt, sichere Räume zu schaffen am Set, weil ich glaube, sowohl vor als auch hinter der Kamera kann dann alles in diese Geschichte einfließen und kann man sich wirklich fallen lassen und ja, den Mut fassen, sich nackt zu machen. Und ich glaube, das sieht man auf der Leinwand hinterher und das trägt der Geschichte bei, dass da echte Emotionen reinkommen können. Und ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, ist uns ein wahnsinnig wichtiges Anliegen. Und natürlich ist es total schön, da Menschen an seiner Seite zu haben, die, mit denen dieses Vertrauen schon da ist und mit denen man dadurch immer ein bisschen weiter gucken kann, was geht noch. Genau, aber ich habe auch viele Menschen neu kennengelernt, was auch immer sehr, sehr schön ist. Mhm.
Es geht ja wie immer in deinem Film viel um Mann und Frau. Es geht um Gleichberechtigung auch. Ist da immer so eine Dosis Feminismus dabei in deinen Filmen? Auch ganz bewusst?
Also ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass die Welt aus weiblicher Perspektive erzählen jetzt noch nichts ist, was ständig passiert, das sehr automatisch feministisch wirkt. Ich glaube, ich würde von mir behaupten, ich gucke mir die Welt an und gucke mir an, was finde ich erzählenswert und was möchte ich gerne auf die Leinwand bringen. Und das ist aus weiblicher Perspektive und dadurch vielleicht feministisch. Aber ich nehme das jetzt erstmal nicht vor, zu sagen, so und jetzt möchte ich eine feministische Geschichte erzählen. Ich erzähle einfach eine aus Frauenperspektive.
Ja, es geht unter anderem ja um das Paar. Du bist die Frau, Friedrich Mücke, der Mann. Man kennt euch ja schon, wenn man die Wunderschön gesehen hat, aus diesen Rollen. Und die sind jetzt in der Paartherapie. Und diese Szene, die wir uns angucken, die könnte dem einen oder der anderen bekannt vorkommen.
Könntest du bitte aufhören, mich zu behandeln, als wärst du ein Idiot, der sich die ganze Zeit hinterherräumen lässt? Ich mach doch, was ich kann.
Du hast ja aber gar nicht auf dem Schirm, was alles gemacht werden muss. Deswegen mach ich immer mehr, als ich kann. Ich kann aber auch nicht dafür, dass es mehr ist, als wir können. Ich würde auch gerne mal sagen, ich kann nicht mehr. Aber dann leiden am Ende wieder die Kinder.
Willst du jetzt gerade streiten? Ja? Brauchst du das? Dass du es immer besser machst? Das Gefälle?
Ja, genau. Ich brauche das. Ich liebe streiten. Streiten ist mein absolutes Lebenselixier. Weißt du, wie anstrengend es ist, sich ständig nerven zu müssen? Ich fände es richtig gut, wenn ich mal nicht kämpfen müsste für eine Lösung, weil du einfach mal eine von dir aus anbietest.
Ja, hier, ich habe eine Lösung. Ich habe eine App, da bekomme ich den ganzen Tag Push-Nachrichten von dem, was du alles machst. So, bist du dann zufrieden? Hier, die lade ich dir direkt runter. Ach, bitteschön. Ha?
Da habe ich mich gefragt, ob es das wirklich gibt, dass eine Therapeutin da mit so einem Ressel...
Das weiß ich nicht. Ich fand es eine sehr lustige Idee.
Ich finde die auch sehr lustig, die Idee. Auch wie das dann weitergeht, die Lösungsvorschläge, will ich ja noch gar nicht verraten. Aber vieles in deinen Filmen kommt einem sehr vertraut vor. Ist wie im wahren Leben. Also worauf beruht das? Sind ja nicht nur deine Erfahrungen. Recherchierst du lange und lässt du die Geschichten erzählen, bevor du dann anfängst und ein Buch schreibst?
Tatsächlich. Also sind das einfach unglaublich viele Eindrücke, die auf allen möglichen Wegen zu mir kommen und zu meiner Co-Autorin. Wir schreiben ja gemeinsam die Bücher.
Ja.
Und ja, also tatsächlich ist es wie gefühlt mitten aus dem Leben gegriffen. Und dann gibt es natürlich auch Themen, die sind für mich ganz neu. Da recherchiere ich dann tatsächlich auch mit Menschen, die mich beraten und die mehr Ahnung haben von dem Feld oder durch Lektüre.
Ja, also es geht ja unter anderem um Zwangsprostitution. Das ist ja ein sehr hartes Thema. Also es ist durchaus nicht nur lustig und romantisch, was man denn in diesem Film sieht. Warum war dir das wichtig, sowas auch aufzugreifen? Das ist ja schon sehr politisch.
Ja, wie gesagt, ich gucke mir die Welt an und erzähle sie aus weiblicher Perspektive. Und wir haben gemerkt, wenn man das Thema Körperideale und Körperbilder ein bisschen weiter untersucht, dann hat es viel mit Sexiness und Fuckability zu tun. Und dann kommen natürlich so Fragen auf, was ist sexy sein eigentlich, wer bestimmt das und warum ist das so wichtig und was sind überhaupt unsere Begriffe von Sexualität heutzutage? Und da gehören solche Themen wie körperliche Selbstbestimmung natürlich mit dazu. Und das ist jetzt Teil davon, den wir nicht auslassen wollten.
Hast du das Gefühl, dass generell gerade so der Konservativismus im negativen Sinne und auch das Männliche, die männliche Perspektive wieder um sich greift?
Also ja, ich habe
das. Was den Zeitgeist angeht, meine ich
jetzt. Ja, ich habe das Gefühl, es ist eine starke Diskussion da und eine starke Auseinandersetzung. Also Geschlechterrollen sind im Umbruch. Weiblichkeitsbilder und Männlichkeitsbilder dadurch automatisch auch. Es wird viel verhandelt, natürlich über diese Rollen. Und durch diese Möglichkeit der Verhandlung gibt es natürlich eben auch Widerstand. Und momentan habe ich auch das Gefühl, gibt es wie so eine Rückwärtsbewegung oder so eine Gegenwelle. Aber wie Aladin Mafalani immer so schön sagt, von dem, das fand ich sehr beeindruckend.
Der gestern hier war.
Der auch gestern da war, ja. Genau. Der sagt ja auch, dass das ein Ausdruck von Prozess ist und von Entwicklung. Und das glaube ich tatsächlich auch. Und deswegen finde ich das erstmal gar nicht so entmutigend. Natürlich ist immer die Frage, wie lange dauert diese Gegenwelle und was muss man bis dahin aushalten. Aber ich habe das Gefühl, der Prozess lässt sich trotzdem nicht aufhalten.
Es kommen ja in deinem Film auch ganz bewusst auch sehr junge Menschen vor, also Schüler und Schülerinnen. Hast du da auch so ein bisschen dich umgehört, wie die denken? Weil da, am Anfang wirkt das ja auch alles sehr rückwärtsgewandt, wie die so über Sex reden und das ganze Paarverhalten, finde ich.
Ja, ich finde einfach spannend, wie werden wir sozialisiert in diesen ganzen Bildern? Was sind da die Verhandlungen, die auf uns alle einprasseln, diese ganzen Bilder? Was passiert da mit genau diesen Themen, ne? Wenn Männlichkeitsbilder in Frage gestellt werden oder eben auch Frauenbilder? Was macht das mit allen Menschen und wie verhandeln wir das in unseren persönlichsten und intimsten Beziehungen? Und das eben aus verschiedenen Perspektiven sich anzugucken oder auch in verschiedenen Altersstufen, finde ich unglaublich spannend. Und deswegen gehörte das für mich, gerade was sexuelle Sozialisation angeht, unbedingt mit dazu.
Ja, also sehr spannender Film, sehr differenziert. Und man hat auch echt man durchläuft einen Lernprozess, auch wenn man am Anfang denkt, das weiß ich doch schon alles. Ja? Ich finde, man wechselt die Perspektiven so ein bisschen, während man sich den Film anguckt. Also ich habe ihn gesehen, Sie sollten ihn sich unbedingt auch angucken. So, jetzt einfach mal was Schönes. Babys. Babys sind süß und zerbrechlich, wollen am liebsten den ganzen Tag behütet und gekuschelt werden. Aber nicht alle Eltern können das leisten, jedenfalls nicht rund um die Uhr. Und deshalb gibt es im Altonaer Kinderkrankenhaus ein ganz besonderes Ehrenamt. Mehr darüber von Alicia Elling.
Es sind Momente, in denen für Rosa Hornung die Zeit stehen bleibt. Sie gibt dem kleinen Jona körperliche Wärme und Wärme fürs Herz. Ihr Ehrenamt? Schmusen. Jona ist erst 7 Tage lang auf dieser Erde, musste wegen einer Neugeboreneninfektion aber mehrere Tage ins Krankenhaus. Wenn Babys wie er länger auf Station sind, sorgen Kuschelpaten wie Rosa, mit Zustimmung der Eltern, für zusätzliche Streicheleinheiten.
Eine sehr schöne Tätigkeit, weil man ja wirklich nur da sein muss, sich kümmern muss, irgendwie seine Zeit geben muss. Sehr erfüllend, würde ich sagen, und ein guter Ausgleich zu dem sonstigen Leben.
Die 32-jährige Hamburgerin arbeitet eigentlich als Betriebswirtin, verschiebt bei Bedarf Meetings. Manchmal spendet sie mehrmals pro Woche für mehrere Stunden im Altonaer Kinderkrankenhaus Nähe. Manchmal wird sie monatelang nicht gebraucht, ganz nach Bedarf auf Station.
Ich finde, es ist dann wichtig, dass man was zurückgibt, wenn man es kann. Und ich kann das und habe die Zeit und die Kapazität. Und andere haben es vielleicht ein bisschen schwierigere Startbedingungen im Leben. Und so kann man vielleicht was zurückgeben, was jetzt auch nicht rein finanzieller Natur ist.
Denn hinter jeder Tür steckt eine andere Geschichte. Warum Eltern nicht selber schmusen, hat viele Gründe. Die Babys müssen teils wochenlang in der Klinik bleiben. Manche Eltern wohnen weit weg. Oder der Papa ist alleinerziehend. Oder die Mama hat noch Geschwisterkinder.
Und kann somit eben zum Beispiel nur stundenweise kommen. Oder nur vormittags, wenn die anderen Kinder in der Kita oder in der Schule sind. Kann nicht über Nacht bleiben, muss nachmittags wieder nach Hause. Genau. Und das Baby möchte aber natürlich am liebsten rund um die Uhr irgendwie gekuschelt versorgt werden. Genau, das ist ein Grund. Dann gibt es natürlich auch die soziale Indikation, weswegen die Eltern nicht da sein können, aufgrund von Kindeswohlgefährdung, dass die Eltern kein Besuchsrecht haben. Oder wenn sie das Kind zur Adoption freigeben, aus auch wiederum ganz unterschiedlichen Gründen.
Dann stillen Kuschelpaten das Grundbedürfnis nach Nähe. Denn wie Erwachsene, die sich bei Krankheit Tee und Zuwendung wünschen, brauchen kranke Babys auch medizinisch gesehen enorm viel Körperkontakt.
Dann sehen wir eben, dass sich die Herzfrequenz reduziert, dass sich die Atmung meistens beruhigt und den Kindern das Atmen ein bisschen leichter fällt. Und das ist auch all das, was wir am Monitor während des Körperkontaktes gut messen können.
Natürlich umsorgen auch Pflegekräfte die kleinen Patienten. Doch der Klinikalltag ist eng getaktet. Oft fehlt dem Personal die Zeit für stundenlange 1:1-Betreuung an der Wiege.
Wir haben ganz, ganz häufig Kinder, die dann nur auf dem Arm ruhig sind, die sonst, sobald sie die Matratze berühren, anfangen zu schreien. Wir nennen das immer Matratzenallergie. Genau, weil das Kind einfach natürlich auf dem Arm möchte und dieses Grundbedürfnis von Geborgenheit und Sicherheit gestillt haben möchte und es eben nicht immer Hunger oder Durst oder eine volle Windel ist.
Zurzeit hat das Altonaer Kinderkrankenhaus genug Kuschelpaten. Bewerbungen sind aber immer willkommen. Viele Kliniken im Norden bieten das Ehrenamt an. Interessierte brauchen zarte Hände und ein kräftiges Herz, denn die winzigen Menschlein haben teilweise einen Gips oder Zugänge. Es gibt aber auch immer wieder Momente der Hoffnung.
Ich durfte auch einmal ein Adoptivkind überreichen an den neuen Vater und das war auch ganz süß, weil er dann gleich sagte, das Kind sieht aus wie ich und ich fand das so eine tolle Reaktion. Also ja, so häufig wie oft im Leben sind auch manchmal Freud und Leid sehr nah beieinander.
So auch für den kleinen Jona. Nach seiner Antibiotika-Behandlung wird er nun endlich mit Mama entlassen. Kerngesund und bis in die kleinsten Fingerspitzen vollgepumpt mit Liebe.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Caroline, aber ich könnte sofort anfangen.
Ja, sofort. Oder man will direkt mitmachen.
Möchte man. Übrigens gibt es das auch in anderen Krankenhäusern. Also man kann sich bewerben. Das bieten wohl relativ viele Krankenhäuser an. Sehr gute Idee, finde ich. Aber das erweckt in dir jetzt nicht noch einen Kinderwunsch.
Oh, nee, dann danke auch. Ich mache jetzt erstmal andere Sachen. Ich habe ja jetzt Urlaub. Den möchte ich auch genießen.
Genau, und der Film ist ja auch dein neues Baby. Da hat man schon gut.
Ich mache jetzt andere Babys, genau.
Du hast ja mal im Kinderzirkus tatsächlich angefangen. Und da war das schon so ein bisschen, haben deine Eltern da schon gemerkt, dass du in diese Richtung ein großes Talent hast?
Also ich hatte das absolut große Privileg und Glück, dass meine Eltern mich immer haben ausprobieren lassen, was mir so Spaß gemacht hat. Und da gab es erstmal gar keine Erwartungen. Und mir hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht zu spielen und das wurde eher dann von anderen Menschen entdeckt, also eben im Freizeit- und Erholungszentrum zum ersten Mal von jemandem, vom Caster und dann nochmal auf dem Schulhof, also das hat sich ja so doppelt durch Zufall ergeben tatsächlich, deswegen sage ich immer, die Schauspielerei hat sich eigentlich mich ausgesucht und nicht andersrum. Aber mir hat es einfach großen Spaß gemacht und dadurch bin ich dann dabei geblieben.
Ja, also dann kamen ja einige Rollen Mädchen. Mädchen war, dadurch kennen dich viele noch. Und vor allen Dingen so ein richtig auch internationaler Durchbruch war ja diese Rolle in Das Parfum. Also nach Patrick Süskind, Tom Tykwer hat Regie gemacht. Hättest du das gedacht, dass diese ja relativ kleine, aber wichtige Rolle, dass die so eine Folgewirkung haben würde?
Nein, überhaupt nicht. Aber also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich diese Rolle bekommen habe. Ich habe das Buch, ich weiß nicht, bis dahin 3-mal gelesen oder so. Und ich weiß noch, ich war zu der Zeit in St. Petersburg und bin auf dem Bett hoch und runter gesprungen vor Freude. Aber natürlich habe ich mir erstmal gar keine Gedanken gemacht, was das sozusagen bedeuten würde, sondern bin da einfach reingetaucht und habe mir überlegt, wie ist denn eine junge Frau in dem Zeitalter?
Kam es eigentlich dadurch, dass du dann nach Hollywood, also von Hollywood engagiert wurdest mit Ralph Fiennes und...
Nee, die waren auch hier tatsächlich.
Ach, die waren Kate Winslet und Ralph Fiennes?
Genau, die kamen für The Reader hierher. Genau, und da habe ich einfach auch mitgespielt. Ich bin ja tatsächlich gar nicht so richtig rübergegangen, weil ich es eigentlich ganz schön fand hier und das Gefühl hatte, ich habe hier so viele schöne Rollen zu spielen und so viele schöne Sachen zu machen und dann kam noch die Regie dazu, dass es mich gar nicht so richtig weggezogen hat.
Es gibt so eine Geschichte, dass Kate Winslet dich gefragt hat, ob du mit in einen trinken ja. gehen möchtest und du... Konnte es nicht.
Nee, also ich bin ja wirklich vergesslich, aber was ich nie vergesse, ist die eine Sache, die ich tatsächlich wirklich bereue in meinem Leben. Und zwar, dass ich, und ich glaube wieder, dass mein Gehirn einfach so überfordert war von dem Moment, dass ich nur noch gesagt habe, ich habe eine Blasenentzündung und muss ins Bett, weil ich dachte, ich muss am nächsten Tag ja drehen und Alkohol geht dann eh nicht. Und dann saß ich im Auto und dachte, du hast jetzt nicht gerade ernsthaft Kate Winslet. Ich hätte auch einfach noch mal rausrennen sollen. Wäre ja auch okay gewesen. Hat man einen Fehler gemacht, geht man wieder raus und zurück. Aber nein, ich bin nach Hause gefahren und trage das jetzt für den Rest meines Lebens mit, dass ich eins meiner größten Schauspielidole nicht persönlich getroffen habe.
Vielleicht Absolut. Bereut sie es ja auch bis heute.
Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber ich hoffe trotzdem auf eine zweite Gelegenheit.
Caroline, uns wurde zugetragen, dass du gerne spielst.
Ja.
Hast unbedingt. Du immer schon gern gespielt, auch mit deinen Geschwistern in der
Kindheit? Ich glaube schon, tatsächlich. Ich glaube, also die kamen ja so sukzessive dazu. Ich kann sehr, sehr gut verlieren, weil die wahrscheinlich alle so klein waren und niedlich. Aber ja, ich spiele extrem gerne. Ich habe auch den ganzen Herweg im Zug gespielt und ich werde auch wieder den ganzen Rückweg spielen.
Was denn?
Ich liebe spielen. Domino, so mit drei verschiedenen, also mit Dreiecken, Dreiecksdomino. Ich weiß nicht, wie es heißt. Skippo liebe ich gerade sehr. Quicks liebe ich gerade sehr. Es gibt so viele tolle Spiele.
Ach, da sitzt du
mach auch alleine? Regelmäßig mit, nee, nicht alleine, mit Steffi.
Ach so, mit
Und, und ich habe auch regelmäßig Spieleabende. Aber sobald ich habe auch natürlich Apps mit allen möglichen Spielen. Sobald ich noch eine Minute frei habe, sitze ich dann.
Ja, wir haben nämlich was vorbereitet hier. Und zwar Charade,
ja.
Also Pantomime. Ne?
Ja.
Wir müssen Begriffe.
Pantomime, okay. Mhm.
Ja, pantomimisch müssen wir Begriffe uns gegenseitig also nacheinander vorspielen. Mhm. Und die andere muss raten, was es ist. Ich hab auch nicht reingeguckt. Mhm. Es hat alles mit dir, im weitesten Sinne mit dir, deinem Film, deinem Leben zu tun. Mhm. Möchtest du anfangen?
Wie du magst.
Bitte, fang du an.
Ich bin, okay.
Die Zuschauer sehen es, glaube ich, eingeblendet. Aber wir nicht.
Bleib ich sitzen oder kann ich auch aufstehen?
Wie du möchtest. Du kannst aufstehen, natürlich, wenn du möchtest.
Oh.
Malen. Bilder irgendwie aufhängen. Fotowand. Pinnwand. Was hat das mit Drehen zu tun? Nähen. Nadelöhr. Patchwork? Patchwork-Decke. Patchwork-Familie.
Ja.
Ah, natürlich, weil du ja aus der... Ja. Jetzt bin ich dran.
Ja, okay.
Weil du ja aus einer Patchwork-Familie
kommst. Haben wir eigentlich eine Zeit?
War aber schwierig. Nee, wir können machen, wenn die Regie mir aufs Ohr sagt,
okay,
Schluss jetzt.
Jetzt ist gut, okay.
Oh Gott, das ist aber nun wirklich schwer. Also das ist ja extrem schwer.
Blume, Eis. Wo isst man? Man isst mit dem Lolli. Man isst es und man kocht es und es schmeckt nicht. Doch, es schmeckt lecker. Ist gut für den Magen. Und dann, gut für den Magen, okay. Esse ich das gerne. Es ist was, Blumenkohltorte. Blumenkohl, Brokkoli.
Ja,
Brokkoli.
Isst du das gern, oder?
Offensichtlich.
Also
ich esse tatsächlich sehr viel Brokkoli.
Aber Brokkoli ist auf jeden Fall richtig. So, weiter.
Blumenkohltorte hätte ich jetzt, weil meine Mama hat immer Blumenkohltorte gemacht, aber gut.
Halt, aber ich finde, Brokkoli pantomimisch ist schon schwierig.
Ja, besonders wenn man denkt, Lolli, Eis, Brokkoli. Ah ja, gut,
Jonglieren, Zirkus, Akrobatik, Zirkus, Pult, Zirkus, Zirkuswagen, Zirkus, Clown, Seil, nein, was gibt's denn noch?
Also Zirkus kann ich jetzt auch sagen, ne? Hast du ja.
Zirkus ist schon richtig. Zirkus, das hat was mit Bewegung zu tun. Ach, Kinderzirkus! Natürlich, weil du am Kinderzirkus angefangen hast. Ach, ich liebe das eigentlich auch, ich finde es herrlich. Wir können eigentlich von mir aus die ganze Sendung
die ganze
machen. Ich
sehr
oh, jetzt. Yes. Das ist auch wirklich, das ist nun wirklich schwer. Also.
Bauchschmerzen. Ich will es nicht sagen, aber...
Mit deinem Leben auch zu tun. Wir sprachen schon drüber.
Habe ich Schmerzen gehabt? Wo habe ich denn solche Schmerzen? Blasenentzündung!
Ja,
Blasenentzündung! Oh, ich dachte gerade, um Gottes Willen.
Ich glaube, einen dürfen noch. Komm, einen noch. Lass uns noch einen. Die sagen schon, wir sollen weitermachen.
Oh Gott, das kann ich nicht. Wie soll man das denn? Ich probiere es.
Ja,
wenn es zu doof wird, machst du.
Bitte. Fenster. Tafel, Lehrerin. Schwackhügel Goethe. Nein. Schule.
Ja?
Schulleiterin. Schultafel. Okay. Klassenzimmer.
Also.
Nein.
Okay. Schule ist.
Schule ist schon mal richtig.
Ja.
Schule. Die Zuschauer hätten uns für doof, weil die sehen es ja. Die sehen es ja.
Ach so, okay.
Buch, Schulheft. Waldorfschule.
Ja.
Ah!
Ich habe Eurythmie. Deswegen habe ich. Ich glaube, das B habe ich falsch gemacht.
Ah, nein, du hast versucht, Eurythmie zu machen. So, ich glaube, also wir dürfen nicht weitermachen. Ich würde gerne noch, aber vielleicht schaffen wir es ganz am Ende noch, wenn wir noch Zeit haben. Wir haben noch ein schönes Thema. Haben Sie schon mal was vom Begriff Angsthund gehört? Das hätte ich eigentlich auch noch pantomimisch darstellen können. So nennt man Hunde, die traumatische Erfahrungen gemacht haben und sich insbesondere vor Menschen fürchten. Nils Eigenwillig hat das die kleine Maya bei ihrer wöchentlichen Hundegruppe begleitet.
Wer uns hier von der Ecke so anmotzt, das ist Maya. Die 2 Jahre alte Hündin ist ein sogenannter Angsthund und ist sehr misstrauisch gegenüber fremden Menschen. Maya ist ein Straßenhund aus Griechenland.
Komm mal hier, Schatzi.
Über eine Tierschutzorganisation kam der Mischling nach Deutschland und fand ihr Zuhause bei Katharina und ihrem Lebenspartner in Lüneburg.
Für uns war das vor allem kein Ausschlagkriterium zu sagen, ja, sie ist ängstlich, deswegen nehmen wir sie nicht. Es ist zwar für beide der Ersthund tatsächlich, also wir sind beide mit Hunden aufgewachsen, aber hatten halt nie so, ja, die Verantwortung, den Hund zu erziehen. Und wir haben das aber einfach als Herausforderung gesehen und gedacht, hey, wir sind eine super liebevolle kleine Familie hier.
Seit über einem Jahr lebt Maya nun schon bei Katharina. Vorher war sie in einer Pflegestelle und zwischenzeitlich auch schon in einer Familie. Diese gab den kleinen Vierbeiner nach einer Woche wieder ab. Tagtäglich sieht sich Maya mit äußeren Reizen konfrontiert. Viel Angst braucht viel Aufmerksamkeit.
Kommunikation ist, glaube ich, der große Schlüssel dabei. Also wirklich ganz, ganz viel darauf zu achten, wie reagiert der Hund überhaupt? Was macht er in gewissen Situationen? Was natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Sie weiß, ich achte auf sie. Ich weiß, sie guckt auch immer zu mir, was mache ich gerade. Und so können wir einfach gemeinsam einfach auch traumatische Erlebnisse aufarbeiten.
Jedoch, was Maya in Griechenland widerfahren ist, weiß Katharina nicht. Um die Ängste zu bekämpfen, nimmt die Hündin an Trainingskursen teil und geht einmal in der Woche zur Hundegruppe. Dafür wird sie von Hundeexpertin Ria extra abgeholt. Frauchen muss aber zu Hause bleiben. Der wöchentliche Termin für Maya ein absolutes Highlight.
Ja, du willst doch, genau. Ja, yeah, genau.
Denn obwohl Maya nicht so gut mit Menschen kann, mit anderen Hunden versteht sie sich umso besser. Auf einer eingezäunten Freilauffläche betreibt Ria ihr Betreuungsangebot. Oder wie sie selbst sagt.
Also in der Regel ist das ja wie ein Kindergarten. Leute sind auf der Arbeit, ich hole die Hunde ab, damit die nicht allein zu Hause sitzen müssen.
Seit 9 Jahren macht Ria das schon und bildet sich durch Fachseminare stetig weiter. An der Gruppe dürfen alle Hunde teilnehmen, nicht nur die, die Angst haben. Einziges Kriterium, Gruppenverträglichkeit. Mittendrin im fälligen Gewusel, die hier gar nicht so ängstliche Maya.
Der Begriff des Angsthundes, der wird ja so pauschalisiert. Die meisten Hunde sind ja eigentlich unsicher und haben eine Unsicherheit vor zum Beispiel Menschen, anderen Hunden. Also wenn ein Hund aus dem Ausland kommt und die ersten 5 Jahre seines Lebens Menschen nur negativ oder gar nicht wahrgenommen hat. Oftmals entstehen dann die Ängste, weil sie auch allein das nicht lesen können.
Für Maya ist die Hundegruppe die Möglichkeit, stetig etwas dazuzulernen.
Es gibt nichts zu essen, du kannst laufen.
Und natürlich sich auch mit anderen Vierbeinern zu beschäftigen, sich auszupowern und Stress abzubauen. Nach 3 Stunden geht es dann wieder nach Hause.
Sie wird nie ein ganz angstfreier Hund sein, also das wissen wir auch. Kann ja aber auch Vorteile haben, also weil wenn ein Hund ängstlich ist, rennt er nicht einfach auf andere Leute zu und springt die an.
Katharina und Maya sind mittlerweile ein eingespieltes Team mit gemeinsamen Herausforderungen. In Zukunft soll besonders an Mayas Geräuschangst gearbeitet werden.
Sehr süß, die Maya. Du hast ja auch einen Hund. Ist das auch ein Angsthund?
Ist auch ein Angsthund, ja. Tatsächlich auch aus Kroatien. Also Maya ist, glaube ich, nicht aus Kroatien, aber genau. Und auch mit 2,5 zu mir gekommen. Und das heißt, die Prägephase ist vorbei. Und ich weiß nicht, was für Erfahrungen gemacht wurden. Ich glaube nicht, dass er viel Menschenkontakt vorher hatte. Und tatsächlich, ja, total überfordert und absolut naiv in die Situation rein, würde ich nicht empfehlen. Also man
das,
braucht
das sieht man ihn gerade. Sie oder er?
Er, Baloo.
Ja, ja.
Genau, großer schwarzer Hund, 30 Kilo schwer, wusste nicht, was eine Treppe ist, musste sich runtertragen, konnte sich nicht erleichtern, in einer, sobald irgendjemand, ein anderer Mensch zu sehen war. Ich musste 4-mal in den Wald fahren. Es war wirklich, und ohne die professionelle Begleitung wäre das nicht machbar gewesen. Also,
das heißt, du hast auch jemanden?
2 sogar Hunde, ja. Genau. Und der hat auch so eine Kindergartengruppe jetzt.
Ja.
Mittlerweile ist der verschmuste, süßeste Hund, den man sich vorstellen kann, aber der wird seine Angst auch nie ganz verlieren.
Aber wie schön, wenn man sieht, dass so ein, ist ja wie ein Kind, ne? Dass dann
unglaublich, aber unglaublich viel Ressourcen gehen da rein, unglaublich viel Zeit. Die erste Pflicht war Hundesprache lernen, um die Körpersprache lesen zu können, um sich auch verständigen zu können. Dass wenn ich nicht mit offenen Schultern direkt auf den Hund zugehe, ist das quasi eine Konfrontation. Das heißt, wenn ich ihm keine Angst machen will, drehe ich mich ein bisschen ein, gucke ihn auch erstmal nicht direkt an. Wir kennen ja den hier.
Ja.
Das ist freundlich. Für Hunde ist das im Prinzip der Angriff.
Aha.
Also dass man eben genau das erstmal lernt und umlernt, das fand ich unglaublich spannend. Und hätte ich das nicht von Anfang an haben gelernt, hätte das auch anders ausgehen können. Also man kann so Situationen ja auch eskalieren und mit so einem großen Hund möchte man das natürlich nicht.
Nee, aber das ist ja auch eine Verantwortung, die man dann
für absolut, auch traumatisiert. Für alle Menschen, auch für den Hund, aber auch für alle Menschen drumherum. Also wenn ich mit einem Angsthund nicht gut umgehen kann und da achtlos bin oder eben verantwortungsloser und den einfach irgendwo frei rumlaufen lasse, kann das ja einfach auch gefährlich werden.
Ja, ja. Hattest du immer schon eine enge Bindung zu Tieren, auch von zu Hause aus?
Also wir hatten gar nicht so viele Haustiere, glaube ich. Auch schon mal einen Hund tatsächlich, der ist leider nicht so lange geblieben. Und ein Meerschweinchen, das war auch nicht so glücklich, glaube ich. Ja, das war es tatsächlich. Aber ich hatte ein Pflegepferd.
Ah.
Und den habe ich sehr geliebt. War ein alter Opa. Bei dem habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, was es heißt, mit Tieren umzugehen und eben deren Sprache zu lernen. Und dass man dann eben anfängt, mit denen kommunizieren zu können und wie toll das sein kann.
Aber du bist nicht drauf geritten, also nur
gepflegt? Doch, doch, nee, ich bin auch geritten tatsächlich. Bei ihm jetzt ein bisschen weniger, weil er einfach unglaublich große Bewegungen hatte und auch so Verspannung im Rücken und so, der hatte so ein bisschen Schmerzen. Das heißt, dem bin ich jetzt nicht so wahnsinnig viel geritten, aber wir haben viel Bodenarbeit gemacht und so. Aber
ja,
genau.
Und jetzt habe ich gehört, spielen Hochbeete und überhaupt Gartenarbeit eine Rolle in deinem Leben?
Ja, also ich hoffe, dass sie jetzt eine Rolle spielen, weil jetzt habe ich ja frei nach 3 Jahren intensivste Arbeit an dem Film.
3 Jahre?
So? 3 Jahre, intensivst in den letzten 2 tatsächlich, aber dann mit Haut und Haaren und jede Sekunde.
Ja.
Genau, und jetzt habe ich frei und darauf freue ich mich unglaublich. Und ich habe jetzt schon immer zur Entspannung abends, wenn ich aus der Mischung nach Hause kam, gegoogelt, wie man Hochbeete macht, weil ich habe noch keine.
Ah, ich habe 3.
Ah ja, ich habe gar keine Ahnung. Ich laufe mit einer App durch den Garten und gucke, was ist Unkraut und was nicht. Also ich bin wirklich Anfängerin. Mittlerweile geht es schon ein bisschen besser, aber wie das alles funktioniert, ich weiß nur, ich brauche unbedingt einen Schneckenschutz, weil bei mir ist alles voll mit Schnecken. Mm, mm. Und,
ja, Schneckenschutz, also es gibt also solche Kupfer, man macht da so Kupferleisten rum. Es gibt aber auch solche mit so einem oben. Mit
genau,
so einem
dass sie dann runterfallen.
Genau,
ne?
dass die runterfallen, dass sie gar nicht erst
so. Aber ist es so, dass sie dann wirklich runterfallen oder kleben die dann?
Also ich habe das nicht gemacht, weil ich das so hässlich finde.
Ja.
Ich habe es nur mit diesen Kupferdingern versucht. Leider haben die Schnecken das sehr schnell raus.
Okay. Weil alle anderen sind so ein bisschen, ich kenne da noch so Eierschalen und Salzsteine und so, da denke ich mal so, boah, das ist so brutal.
Ja, das hat eben, wenn man die Tiere nicht umbringen möchte,
ja, dann aber muss man, ich kann sie auch nicht absammeln, weil ich bin da so selten in dem Garten. Ich brauche auch irgendwas, was ich reinpflanzen kann, was nicht so viel Aufmerksamkeit braucht.
Du nimmst einfach was, was die Schnecken nicht mögen.
Was denn?
Zum Beispiel Möhren.
Ah, ja.
Sie nicht, dann gehen sie nicht ran.
Aber kann man die in Ruhe lassen und die wachsen von alleine?
Die wachsen von, ja gut, ein bisschen Regen und ein bisschen Wasser ist natürlich, kommt drauf an, wie feucht der Sommer ist. Ne?
Ich habe gehört, Kartoffeln gehen ganz gut.
Ja, auch.
Die machen es auch von alleine, im Prinzip Kürbis, braucht man nicht so viel machen,
Zucchini?
Pilze, Zucchini.
Zucchini werden sehr, sehr groß, sehr schnell, sehr groß, aber die mögen die Schnecken auch nicht so gern.
Und
ich könnte stundenlang über meine Hochbeete.
Ja, und baue ich sie, weil ich finde das so lustig, dann bestelle ich mir eins, aber dann baue ich das selber auf. Das ist ja irgendwie Quatsch, dann kann ich gleich selber bauen.
Ach so, nee, ja, das ist ja die Frage, wenn du jemanden hast, der das kann, dann kann dir auch jemand
Holz
das
zu sägen und dann
ja, kann man
Folie reinmachen und ja, also, aber die sind ja dann nicht fertig. Ich muss ja trotzdem jedes Brett selber zusammenschrauben dann.
Ich höre gerade, dass wir jetzt mit diesem Thema wir können während des Beitrags vielleicht noch kurz reden. Also Caroline ist ja vielfach begabt, nicht nur künstlerisch und gärtnerisch, auch sportlich. Sie ist auch sehr sportlich, auch wenn das vor der Kamera manchmal nicht so aussieht. Aber wird sie auch mit noch fast 90 so beweglich sein wie heute? Für Heinz Germershausen ist das kein Problem. Der ehemalige Leistungssportler hat gleich 2 Sportarten, die ihn das ganze Jahr über fit halten, und Nils Eigenwillig hat ihn begleitet. Sehr bewundernswert.
Ah, ja.
Bewegung, Bewegung und nochmals Bewegung.
Mann, mit mehr Energie.
Unter diesem Motto läuft alles beim Hamburger Heinz Germershausen.
Boah. Scheiße. Ich werde ja mitunter auch gefragt, wie alt bist du eigentlich? Naja, ich rutsche da nicht gleich mal raus. Ich will ja fair bleiben. Dann sage ich, naja, dann rate doch mal. Ja, 70, 80. Da sage ich, reicht doch lange nicht. So, also nochmal.
Und die Antwort? 89. Heinz hat sein Leben dem Sport gewidmet. Gerade bereitet er sich auf die Tennissaison vor, damit die Vorhand auch richtig flutscht. Dafür geht's wöchentlich zum Training.
Ich bemühe mich 2-mal die Woche, nicht? Denn ich stehe auch noch zusätzlich 3-mal die Woche, Mittwoch, 3-4-mal die Woche auf dem Eis. Ne? Habe ich ja auch noch um die Ohren.
Auf dem Eis?
Ja.
Denn Heinz schlägt sich nicht nur sportlich durchs Leben, sondern gleitet auch gern mit Roll- und Schlittschuhen. Und die sportliche Finesse kommt dabei nicht von ungefähr. Wir haben es hier mit einem Europameister zu tun. Heinz war in den 1960ern eine große Nummer im Rollkunstlaufen. Seine größten Erfolge? Europameister 69 und zweifacher Vize-Weltmeister.
Der Fuß darf nicht im Stiefel rumschwimmen.
Heinz hält seiner Liebe zum Kunstlaufen immer noch die Treue und möchte besonders sein Wissen teilen. Mehrmals in der Woche trainiert der 89-jährige Amateure im Eiskunstlauf. Hier in der Eisarena Hamburg.
Rechte Schulter vorbringen und dem rechten Arm nachlaufen. Abstoßen rum, dann wird das viel leichter. Oder man läuft mit viel Schwung auf zwei Füßen rum. Okay? Einfach, ne? Gut gemacht. Und mache so.
Besonders ein Gefühl lässt Heinz immer wieder aufs Eis gehen.
Dieses mühelose Vorwärts um die Kurve und ach, nur, wie sagt man, nur fliegen kann noch schöner sein. Ne?
Oder prüfen, seit Jahrzehnten trainiert Heinz schon auf dem Eis. Und schon einmal ans Aufhören gedacht?
Am Beginn der Saison denke ich vielleicht, naja, muss ich das noch machen? Ja, was dann? Und dabei bleibe ich, bis ich da umfalle und sie mich wegtragen. Man muss am Ball bleiben und nicht zu sehr in der Vergangenheit rumhängen. Ne?
Heinz' großes Ziel? 108 Jahre alt werden. Und noch ein Instrument lernen. Klavier soll es sein.
Anschließend habe ich noch Zeit genug, mir die Welt von oben anzusehen. Und den Tennisschläger nehme ich dann sowieso mit und die Schlittschuhe auch. Vielleicht geht es ja oben weiter. Ich bin überzeugt, dass es auch noch ein anderes Leben gibt.
Aber jetzt wird Heinz erst mal Anfang März seinen 90. Geburtstag feiern.
Also wie bewundernswert.
Wahnsinnig toll. Richtig toll. Am schönsten fand ich auch, wenn er gesagt hat, er ist überzeugt davon, dass es noch ein anderes Leben gibt.
Ja. Denkst du das auch?
Ich finde Tod jetzt noch. Ich habe damit einen großen Zwiespalt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, ehrlich gesagt. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man Menschen hört, die da ein schöneres Bild von haben.
Vor allen Dingen in dem Alter, wenn man noch so zuversichtlich ist und sagt, von oben mache ich halt von oben weiter. Ne? Du bist ja auch sehr sportlich, ne? Also du hast wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zeit dafür.
Nee, gefühlt war ich mal sportlich. Momentan eher nicht so, weil ich jetzt, glaube ich, seit einem Jahr keinen Sport mehr gemacht habe, außer an dem einen Tag. Aber ja.
Ein Eiskunstlauf, also wie der Heinz? Ist das
was? Hätte ich wahnsinnig gern gemacht früher, aber hatte ich dann doch nie die Zeit dafür. Es ist dann immer so ein bisschen frustrierend, finde ich, wenn du, also Klavier zum Beispiel wollte ich auch unbedingt mal lernen, aber wenn man dann wieder 2 Monate dreht oder 6 Monate weg ist wegen einem Filmprojekt, dann hat man ja nie die Kontinuität und dann ist es immer so ein bisschen frustrierend.
Wobei du ja, habt ihr wirklich Straßenmusik gemacht mit allen Geschwistern?
Ja, tatsächlich war das etwas, was uns begleitet hat, wenn wir auf Reisen waren. Also Venedig zum Beispiel war so eine Reise, wo wir ganz viel Straßenmusik gemacht haben und in Italien, also gerade in Venedig ist das sehr beliebt, auch wenn man jetzt außerhalb des Karnevals nicht an öffentlichen Plätzen spielen soll, aber alle sind super freundlich. Wir durften an allen Eisdielen immer umsonst Eis holen und so, das war sehr schön.
Wer hat was gespielt?
Mein kleiner Bruder hat Geige gespielt, der war 6 und hat so eine Mini-Geige, das war sehr süß. Mein großer Bruder hat Cello gespielt, ich habe Blockflöte gespielt und mein Papa Gitarre oder Cello.
Und setzt du das so ein bisschen fort, diese Tradition mit Hausmusik?
Nee, ich habe tatsächlich nicht. Ich war die Einzige in meiner Familie, die dann auf Sport umgewechselt ist, zur Trauer meines Vaters. Meine beiden Eltern sind sehr musikalisch. Fast alle meine Geschwister spielen mindestens ein Instrument. Ich nicht. Hatte die Blockflöte, da konnte man sich immer nicht bewegen und ich hatte einen Bewegungsdrang, den wollte ich rauslassen.
Aber dafür kannst du ja Pole Dance. Du tanzt ja sehr schön an der Stange, habe ich im Film gesehen.
Oder auch nicht.
Hast du es denn, also konntest du es?
Gar nicht, auch mit Absicht nie dann probiert, weil es sollte möglichst authentisch wirken.
Also wenn Sie Caroline an der Stange sehen wollen und in vielen anderen schönen Szenen, sollen Sie sich unbedingt wunderschöner angucken ab morgen. Vielen Dank fürs schöne Gespräch und für das lustige Spiel. Morgen wird es nicht lustig wahrscheinlich, aber sehr interessant. Erich Fahrt kommt, ehemaliger Brigadegeneral der Bundeswehr. Da habe ich auch viele Fragen. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.